Jetzt geht's Richtung Gefängnisarbeit. Der Tobias Merkle vom Seehaus in der Nähe von Leonberg mit seinem Team ist heute Morgen bei uns. Wir freuen uns sehr. Der Tobias sagt von sich selber, dass er 15 Kinder hat. Dabei ist er nicht mal verheiratet. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der 7 Kinder hat, schon eine Herausforderung. Und er sagt aber, es sind eben nicht seine eigenen Kinder, sondern Menschen, für die er empfindet, als für Kinder, um die er sich dort eben kümmert. Wir freuen uns auf das, was es heute Morgen gibt. Und zum Einstieg in diesen Teil des Morgens möchte ich uns einen Abschnitt vorlesen aus Matthäus 25. Dort heißt es ab Vers 31. Matthäus 25, ab Vers 31. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Ja, und wir haben heute Gäste aus dem Gefängnis, Tobias Merkle, wie gesagt. Und der Tobias, der hat lebenslänglich bekommen. Und was das für ihn bedeutet, das würden wir gerne von ihm persönlich hören.
Vielen Dank. Ja, ich habe lebenslänglich bekommen. Wie das kam, kann ich kurz erzählen. Ich war nach der Schule ein Jahr in Amerika und habe dort ein soziales Jahr gemacht bei einer christlichen Drogentherapie. Und vielleicht vorweg, das kann ich nur jedem empfehlen, ein soziales Jahr zu machen. Nicht das lebenslänglich zu bekommen, vielleicht das auch, aber ein soziales Jahr zu machen, das hat mein Leben verändert, es kann dein Leben verändern, es lohnt sich. Und die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und ich habe dort meine Berufung bekommen und vielleicht kannst auch du deine Berufung kriegen. Auf jeden Fall war ich dort in der Drogenreha, ich habe dort mit den Jungs zusammengelebt, bin morgens mit ihnen aufgestanden, abends in der Gebetsgemeinschaft mit ihnen ins Bett gegangen und habe mein ganzes Leben mit ihnen geteilt. Es war eine Herausforderung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, aber es hat sich wahnsinnig gelohnt. Und ich habe dann mal jemanden besucht, der bei uns war, aber zurück musste ins Gefängnis. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich war vorher noch nie im Gefängnis. Und ich soll dann zu den Gefangenen was sagen. War eine Gruppe von 100 Gefangenen vor mir. Und irgendwie, während ich zu den Gefangenen gesprochen habe, hatte ich ein ganz komisches Gefühl, ein Gefühl der Liebe für die Gefangenen. Und danach bin ich mit ein paar von ihnen in ihrer Zelle, 9 Quadratmeter, ein Dreierstockbett. Wir hatten den ganzen Tag nichts zu tun, keine Ausbildung, keine Arbeit, kein gar nichts. Und die Subkultur, die negative Beeinflussung ist dort noch mal viel extremer wie bei uns. Und es gibt auch die Bandenkriege im Gefängnis. Wir haben gedacht, das kann es nicht sein. Das können wir denen nicht zumuten, können wir aber auch der Gesellschaft nicht zumuten, weil irgendwann kommen sie wieder raus und sind höchstwahrscheinlich krimineller wie vorher. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und ich bin dann heimgefahren und hatte das die ganze Zeit im Kopf, das kann es nicht sein, da muss man was ändern. Wenn man was ändert, ist nichts getan, von dem her habe ich gesagt, okay, ich möchte was ändern, ich möchte eine Alternative zum Strafvollzug schaffen. Und dann abends habe ich Bibel gelesen und dann kam die Berufung vom Hesekiel. Und da steht dann, ich berufe dich zum Volk Israel, wird das Volk Israel beschrieben, sie sind hartherzig, sie sind abtrünnig, sie sind sündiges Volk, sie werden nicht hören. Und die Beschreibung hat 100% auf das passt, wie man landläufig Gefangene beschreiben würde. Und dann war mir klar, das war nicht nur meine Gedanken, sondern war Gottes Berufung und Gottes Wille. Und am nächsten Morgen kam dann ein Vers aus dem 2. Petrus, dass man seine Berufung und Erwählung festmachen soll. Und dann war es für mich klar. Das ist meine Aufgabe und dann habe ich mich eben darauf vorbereitet.
Tobias, du hast dann noch Sozialpädagogik studiert nach diesem Aufenthalt in den USA. Und es war, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wenn ich so deine Publikationen angucke, einfach ein Wunsch im Strafvollzug, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen, das nicht einfach hinzunehmen, die Dinge sind so, wie sie sind, sondern dann auch einfach Sachen neu anzupacken und auch nochmal eine Veränderung herbeizuführen. Und du hast auch gearbeitet für Prison International Fellowship.
Ist das richtig?
Prison Fellowship International. und hast in diesem Zusammenhang auch 30 Länder bereist, Gefängnisse kennengelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern nicht so gesittet zugeht, relativ gesittet wie in deutschen Gefängnissen. Vielleicht kannst du uns da einfach noch ein bisschen von erzählen.
Das könnte man so sagen, ja. Vielleicht erzähle ich dann von einem Land, von Kolumbien. Kolumbien ist bekannt für seine Todeskultur. Ein Leben ist dort nichts wert. Morde sind an der Tagesordnung. Es gibt verschiedene Parteien, die dreierlei verschiedene Guerilla-Gruppen. Dann die Paramilitärs, die sich gegründet haben, um die Guerillas zu bekämpfen, weil der Staat machtlos war. Dann die verschiedenen Drogenkartelle, dann die Straßenbanden, dann Militär und Polizei, die auch nicht viel zimperlicher vorgehen wie die anderen Gruppen. Und jeder kämpft gegen jeden und immer auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Wenn die Guerillas zum Bauern kommen und sagen, gib uns zum Essen, wenn er es nicht macht, bringen sie ihn um. Wenn er es macht, kommen am nächsten Tag die Paramilitärs und sagen, du hast sie unterstützt und bringen sie ihn um. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das dort zugeht. Ein Leben ist kein Pfifferling wert. Wenn du jemand $5 gibst auf der Straße, bringt er jemand um für dich. Wenn es so im Land zugeht, kann man sich vorstellen, wie es dann im Gefängnis zugeht. Dort sind von allen Gruppen Leute drin. Ich nehme euch mit ins Bella Vista-Gefängnis. Bella Vista heißt gute Aussicht. Das trifft leider nicht ganz zu. Es wurde für 1600 Inhaftierte gebaut, 6600 sind drin. Man muss sich eine Zelle kaufen, wenn man reinkommt. Und es ist alles ausgebaut, wir haben Zwischendecken einzogen. Und wer sich halt keine Zelle leisten kann, schläft auf der Treppe oder im Klo oder sonst wo. Es gab dort 30 bis 40 Tote im Monat. Und irgendwann gab es einen riesen Aufstand mit zig Toten am Tag. Niemand wusste, was man machen soll. Das Militär stand vor der Tür, aber auch die haben sich nicht reingetraut. Und dann kam ein ehemaliger Gefangener zum Gefängnisdirektor und hat gesagt, ich möchte da rein. Der Gefängnisdirektor hat gesagt, du bist verrückt, da lasse ich niemand rein. Aber er hat darauf bestanden. Dann hat der Gefängnisdirektor gesagt, gut, auf einen Toten mehr oder weniger kommst du mal auch nicht drauf an, geh halt rein. Und er ist dann reingegangen und hat dann jedem Gefangenen eine kleine weiße Flagge als Zeichen für den Frieden gegeben und hat Gottesdienste abgehalten und es haben gleichzeitig Leute draußen gebetet und von dem Tag gab es keinen einzigen Toten mehr. Die Presse stand jeden Tag vor der Tür, niemand konnte es glauben, aber Gott hat das Gefängnis radikal verändert. Und inzwischen können die Gefangenen dort eine vierjährige Bibelschule machen, werden zum Pfarrer ausgebildet, machen Gottesdienste im Gefängnis, die teilweise über Radio übertragen werden nach außen. Und Leute von außerhalb rufen dann im Gefängnis an, um sich von den Gefangenen beseelsorgen zu lassen, um Rat zu kriegen. Und von dem Gefängnis gehen Friedensinitiativen aus. Die Gefangenen haben einen Pakt geschlossen, die Bandenführer, und ihre Bandenmitglieder außerhalb machen jetzt gemeinnützige Arbeit in Medellin. Und so hat sich nicht nur das Gefängnis radikal verändert, sondern die gesamte Umgebung. Und das ist einfach faszinierend, das mitzukriegen, wie Mörder in Kolumbien sitzt man nicht wegen einem Einbruch oder sonst was im Gefängnis. Das sind alles Mörder, die meisten Massenmorden, Sicarios, Auftragskiller. Aber Gott kann sie verändern. Und Gott hat sehr viele von ihnen verändert und sie verändern jetzt andere. Es gibt viele ehemalige Insassen, die wieder reingehen ins Gefängnis, um anderen die gute Botschaft zu bringen, die sie selber erlebt haben. Und das ist einfach faszinierend, das zu erleben, wie Leute, die abgeschrieben waren von der Gesellschaft, die ihr Leben verwirkt haben, dann aber zum neuen Leben finden und anderen die gute Botschaft bringen können.
Jetzt könnte man sagen, Kolumbien ist weit weg. Wir kommen gedanklich nach Deutschland zurück. Die Vision, auch in Deutschland durch das, was Sie auch erlebt haben, tätig zu werden, gibt es schon seit 1990. Aber dann hat es ja doch 13 Jahre gedauert bis 2003, bis das Projekt in Deutschland dann überhaupt verwirklicht werden konnte. Der sogenannte offene Strafvollzug für straffällige Jugendliche, einfach auch der Wunsch, die jungen Leute nicht unbedingt mit älteren Straffälligen in einem Gefängnis zusammenzuhaben und auch die Vorstellung, dass es eine relative Bewegungsfreiheit gibt für diese Gefangenen. Das Ganze, da gibt es ja auch eine Nachbarschaft dazu, wo das aufgebaut worden ist. Da war man ja wahrscheinlich begeistert davon. Wie sieht es aus mit der Reaktion auf das, was Sie davor hatten?
Ja, die Nachbarn waren hellauf begeistert und haben eine Gegeninitiative gegründet. Es gab Unterschriftenlisten, es gab Demonstrationen mit Plakaten im Gemeinderat. Die Meinungen waren, das sind Kriminelle, die gehören nach Sibirien, die gehören weggeschlossen für immer. Ein Jäger hat mir gesagt, wenn ihre Jungs bei mir im Wald rumlaufen, dann knalle ich sie ab. Es ging hoch her. Und viele Menschen denken, Kriminelle sind nichts wert. Sie haben ihr Leben verwirkt, sie sind die geringste Gesellschaft, sie sind ein Abschaum. Kriminelle gehören weggesperrt für immer, Todesstrafe. Aber zum Glück dürfen wir als Christen da anders denken. Und wenn man die Gedanken fortsetzt, wenn Todesstrafe, wenn die in biblische Zeiten konsequent umgesetzt worden wäre, dann wäre die Bibel einiges dünner, weil die wichtigsten Glaubenshelden der Bibel hätten dann nicht lange überlebt. Einige der wichtigsten Menschen in der Bibel hätten die Todesstrafe verdient. Weiß da jemand Beispiele? David, Mose. Mose war ein Mörder. Paulus hat Morde in Auftrag gegeben. David, Ehebruch und hat einen Mord in Auftrag gegeben. Die hätten alle die Todesstrafe verdient. Aber wir haben einen gnädigen Gott und Gott hat die Schuld gesehen, aber es ging weiter. Und Gott hat die Leute benutzt, trotz ihrer Straftaten, obwohl sie schuldig waren. Und Gott hat Großes mit ihnen getan. Und das ist das Tolle. Und so ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das auch als Auftrag sehen. Jesus hat gesagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und so dürfen wir als Christen anders denken über Straffällige, über Ausgestoßene, über Randgruppen. Gerade dazu hat uns Jesus berufen und gerade ihnen soll man die Liebe Gottes weitergeben. Und das ist ein Auftrag an uns alle. Ein Auftrag, der sich lohnt. Es lohnt sich, in Menschen zu investieren. Es lohnt sich, Menschen eine Chance zu geben. Aber jetzt nochmal zurück zum Seehaus. Der Widerstand hat sich zum Glück sehr schnell gelegt. Die Menschen haben gesehen, dass die Jungs doch nicht die Monster waren, die sie sich vorgestellt haben. Und im Gegenteil, dass sie sich sogar positiv einbringen und gemeinnützige Arbeit leisten. Seehaus, was ist das genau? Seehaus ist ein Jugendstrafvollzug in freier Form. Ist ein Modellprojekt für straffällige Jugendliche. Die Jungs können sich aus dem Gefängnis raus bei uns bewerben. Wenn die Anstalt zustimmt, kommen die Jungs dann zu uns und sind ihre gesamte Haftzeit bei uns. 1 bis 2 Jahre. Wir nehmen sie auf in Familien. Immer 5 bis 7 Jungs wohnen mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen. Die meisten von den Jungs kennen kein funktionierendes Familienleben. Und so erfahren sie oft bei uns zum ersten Mal Liebe und Geborgenheit und was es bedeutet, eine Familie zu haben. Gleichzeitig sind sie eingebunden in einen sehr strikten Tagesablauf von 3:45 morgens, angefangen mit Frühsport, bis abends 10 ist volles Programm. Frühsport, dann eine stille Zeit, dann nach dem Frühstück Hausputz, dann haben wir einen Impuls für den Tag und tagsüber Schule oder Ausbildung, können bei uns das erste Lehrjahr machen, für Bauberufe, Holz oder Metall. Und Sport spielt eine wichtige Rolle, gemeinnützige Arbeit und auch die Auseinandersetzung mit den Straftaten. Sich überlegen, was hat die Straftat bewirkt im Leben von den Opfern und dann eben auch versuchen, das wieder gut zu machen. Und wir als Mitarbeiter wollen den Glauben vorleben, wollen den Glauben vermitteln, wollen die wichtigste Lebensgrundlage weitergeben. Und so ist es einmal schön, dass wir jungen Menschen eine Chance geben können. Eine Chance geben, ihr Leben zu verändern, eine Chance geben können, ein neues Leben anzufangen und auch mit Gott anzufangen. Und so haben die Jungs eine Perspektive im Leben, haben eine Perspektive mit Gott, wenn sie das annehmen. Und so können sie dann nachher auch zum Segen für andere werden. Und da würde ich jetzt einmal Daniel bitten. Daniel war eine Zeit lang bei uns im Seehaus und er wird uns jetzt aus seinem Leben berichten.
Ja, hallo. Und zwar, also, wie Tobias gesagt hat, ich war im Seehaus. Er hat mich angefragt, ob ich hier ein bisschen aus meinem Leben erzählen kann. Ich mache eine Kurzfassung und ich fange am besten von der Kindheit, Jugend und was weiß ich was an, so in dem Dreh rum. Also ich bin aufgewachsen im zerbrochenen Familienhaus. Meine Mutter hat mich alleine großgezogen mit meiner Schwester und mit meinem behinderten Bruder. der im Rollstuhl sitzt. Und mit einem Bruder hatten wir eine lange Zeit keinen Kontakt. Eben, dann war ich wenig zu Hause, habe schon eigentlich angefangen im Kindergarten zu schwänzen, sage ich mal, und auf dem Spielplatz zu verbringen. Und so hat sich das dann fortgesetzt mit Schwänzen von Schule und nicht nach Hause kommen, viel auf der Straße verbracht. Die Zeit viel auf der Straße verbracht. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen nervös bin. Ich mache das nicht so oft hier. Genau. Auf jeden Fall dann. So habe ich dann meinen Alltag gelebt auf der Straße mit vielen Freunden, wo ich heute nicht mehr Freunde nennen kann. Aber sie waren meine besten Freunde und ich, ein Stück weit vermisse ich sie auch noch, weil ich einfach Zeit und Erfahrungen mit ihnen geteilt habe oder mein Leben mit ihnen geteilt habe. Ja, und so kam ich dann in Situationen, wo ich Drogen kennengelernt habe, Geld gebraucht habe für Drogen. Meine Mutter war arbeitslos, sie ist Kroatin. Sie hat immer wieder versucht zu schaffen, konnte doch körperlich nicht so viel schaffen, weil sie eigentlich schwer erkrankt war. Sie war auch Alkoholikerin, was ich erst seit 2 Jahren zugeben kann. Ich habe es immer geleugnet, dass meine Mutter Alkoholikerin ist, weil ich das nicht konnte. Eben ein Drogenmilieu aufgewachsen. Selber viel Drogen genommen, eigentlich mal die komplette Palette durchgemacht, angefangen Drogen zu verkaufen, Kriminalität war hoch, in meinem Alltagsleben mit Einbruch, Diebstahl, Hehlerei und weiter, ja, so klein. Dann kamen irgendwann mal Körperverletzungen dazu, der Alltag wurde ziemlich stressig mit dem ganzen Drogenverkauf und man lebt eigentlich mehr nachts wie tagsüber. Genau, und dann mit 15 kam dann auch die erste Inhaftierung. Und seit ich 15 war, bin ich eigentlich relativ oft rein und raus aus dem Gefängnis, bis ich 21 war. War, glaube ich, das letzte Mal, wo ich ins Gefängnis gekommen bin. Ich muss kurz rechnen. Ich schreibe das nicht auf, weil wenn ich eh nervös bin, da kann ich eh nicht lesen. Dann. ich war 21, also so knapp 5 Jahre war ich insgesamt immer wieder im Gefängnis mit dem Jahr Seehaus. Meine letzte Inhaftierung war 2001 dann. 2004, und dann, 2005 habe ich mich in Seehaus beworben. Wie ich zum Seehaus gekommen bin, war ein Freund, wo ich im Knast kennengelernt habe, hat mir einen Brief geschrieben ins Gefängnis. Ich sollte doch mich in Seehaus bewerben, da kann ich mein Leben ändern, da kann ich Gott kennenlernen und sowas. Sag ich, ja, alles schön und gut, aber der deutsche Knast ist jetzt nicht ein kolumbianischer Knast. Man kann sich ziemlich gut an die Umstände im Knast gewöhnen, sage ich mal. Klar gibt es da Kriminalität nach wie vor, aber es gibt keinen Einbruch. Diebstahl gibt es, Schlägereien gibt es, Drogen gibt es. Man kann eigentlich so ziemlich alles machen im Knast, was man auch draußen gemacht hat. Aber wie gesagt, man kann sich daran gewöhnen. Ein Mensch ist ja eh ziemlich gut anpassungsfähig. Von dem her habe ich gedacht, ja, ein kleiner Gardinenwechsel wäre auch nicht schlecht. Dann sehe ich meinen Freund wieder, mit dem ich eine ziemlich starke Verbindung hatte. Und alles ist gut. Dann kann ich da 2-3 Monate bleiben, dann gehe ich wieder zurück ins Gefängnis und dann ist okay. Eben, das war nicht so. Ich bin ins Seehaus gekommen. Dann 2005, Juni, habe erst mal gedacht, wow, was für ein Licht, sage ich mal. Nicht, man hat keine Gitter vorm Fenster, man hat keine Mauer um sich herum, man hat keine Beamten, wo mit dem Schlüssel rumrennen, wo es immer klimpert, schon am frühen Morgen, wo dich dann wecken. Da gibt es natürlich eine Frühsport, wo dich weckt dann. Das war auch eine Erfahrung, wo man, ich sage jetzt nicht darauf verzichten hätte können, als ein starker Raucher aus dem Gefängnis ohne Kondition, war es auch nicht gerade einfach, den Frühsport mitzuhalten. Aber Mensch ist anpassungsfähig. Dann ging es weiter mit dem Alltag. Tobias hat ja so grob schon angefangen, daraus zu erzählen, was da so alles stattfindet. Von Frühsport, dann stille Zeit, gemeinsames Frühstück und Arbeit und Impulse, Gottesdienstbesuche und Gruppengespräche eben. Und so hat man halt den Alltag dann gelebt. Ziemlich stressig immer, weil jede Minute eigentlich verplant ist. Als starker Raucher, wie ich noch bin, hat man 3 Raucherpausen am Tag, 15 Minuten je Raucherpause, was auch schon zu ziemlich starken Einschränkungen führt natürlich. Und jetzt muss ich mich kurz sortieren. Seehaus war für mich erstmal ein Ort, wo, ich sag mal, komische Menschen aufeinandertreffen. Menschen, mit denen ich draußen nichts zu tun hatte. Ich war einmal in meinem Leben in der Kirche, das war meine Kommunion, was ich da nicht wirklich ernst genommen habe. Komische Menschen in der Sicht, Christus sein, also jetzt Liebe für einen Menschen zu haben, wo du gar nicht kennst. Wenn du jetzt deinen Nachbarn anguckst auf der linken Seite und du kennst ihn nicht, und dann sagst du aber trotzdem, du hast Liebe für ihn, fand ich ziemlich krasses Gefühl einfach zu spüren, zu sehen und auch, ja. Und das habe ich halt im Seehaus mit der Zeit gelernt. Seehaus war jetzt nicht ein Spaziergang. Es war ziemlich harte Schule für mich, sage ich mal. Nee, da kam dann noch ein etwas schöneres, ja, ein schönes, kam halt eine Frau ins Spiel. Die das Projekt mir jetzt nicht erleichtert hat oder verschönert hat, aber sie ist schön und eben, und aber sie war eine Studentin von dort. Sie hat im gleichen Jahr angefangen, wie ich in Seehaus gekommen bin. Ich habe mich relativ schnell in sie verliebt, habe eigentlich nur gedacht, das ist so ein Testosteronüberschuss, weil ich ja lange Zeit im Gefängnis war und eine schöne Frau da und so. Aber habe ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so ist, dass es nur ein Gefühl ist, sondern ich empfinde wirklich was für sie. Und ich konnte ihr nicht die Liebe erweisen oder zeigen, wo ich für sie empfinde, weil ja die Beziehung unter, sie ist ja Mitarbeiterin gewesen und nicht Insasse. Oder, ja, Insasse, ja, ich war, das geht ja nicht. Von dem her, war das ein Problem, dann waren viele Kleinigkeiten im Alltag, immer das, keine Zeit für sich. Ich bin ein Mensch, der wo eigentlich Zeit viel für sich braucht, und das hat man im Seehaus nicht. Da ist, wie gesagt, jede Minute verplant von Arbeit, was relativ gut ist, weil man da abschalten kann, was auch, wenn man stressbedingt, sage ich mal, Situation hat, kann man da seinen Stress gut rauslassen, vor allem beim Holzmachen. Und genau so war das eben. Dann wollte ich eben zurück nach nach 5 Monaten wollte ich wieder zurück in den Knast, ins Gefängnis, weil ich gedacht habe, das halte ich nicht aus. Ich will rauchen, wann ich will, nicht, wenn mir irgendjemand sagt, jetzt darf ich rauchen. Im Knast, sage ich mal, da hat man relativ seine Ruhe. Man kann mehr oder weniger machen, was man will. Also von der Freizeitgestaltung jetzt. Ja, da habe ich gedacht, ich gehe zurück in den Knast. Ich kann meiner Frau, also heute meiner Frau, jetzt habe ich das vorgesagt, egal. Ich konnte ihr die Liebe nicht erweisen, zeigen. Hat jetzt auch nicht gerade geholfen. Dann, ja, und das Haus ist ja auf dem christlichen Fundament gebaut. Also man hört da ziemlich viel über Jesus und Vergebung und Sünde und ja, und es wird halt auch einem erstmal alles bewusst, was man alles auf sich eigentlich geladen hat und wofür Jesus eigentlich gestorben ist. Der ist für meinen ganzen Bullshit, für meinen ganzen Mist, was ich gebaut habe, ist der ans Kreuz gegangen. Und es ist halt schon auf einer Seite genial, aber auf einer Seite auch schwer anzunehmen. Also zu sagen, danke Jesus, du hast mir die Schuld vergeben, du hast mir meine Sünden vergeben, dafür bist du gestorben am Kreuz, du hast dein Blut für mich vergossen, konnte ich erst in den letzten 1 bis 1,5 Jahre wirklich aus dem Herzen sagen, dass es Jesus für mich auch getan hat, nicht nur für die Menschen, die in der Zeit gelebt haben. Ja, eben hab ich Jesus kennengelernt, waren viele, viele ehrenamtliche Menschen dort, was ziemlich cool war, die hast du nur tagesweise gesehen, die ehrenamtlichen Menschen. Und die kamen dann immer mit so einer Freude und mit so einer Begeisterung, dir zu helfen, dir ja, zu zeigen, dass jemand für dich da ist. Und so. Und da war auch ein alter Maurermeister, der in der Rente war, der mit mir einen Kamin gebaut hat. Im Ostflügel war das. Nee, im Westflügel. Ja, so viele Flügel. Im Westflügel ist es so ein Altbau halt. Und da haben wir einen Kamin von der Heizzentrale hochgemauert. Und am letzten Tag, das war so September rum, hat er mit mir, der hat halt jeden Tag mit mir über Jesus gesprochen. Gib dein Herz doch Jesus, übergib dein Leben Jesus. Und jeden Tag hat er das auf mich so eingetrichtert, aber jetzt nicht so mit einer Peitsche oder so, sondern mit so einer Leidenschaft und mit so einem, aus dem Herzen, einfach mit so einer Liebe. Den hast du nur am Lachen, also nur am Lachen sehen und war einfach, ja, also wenn ich alt bin, würde ich gerne auch noch so viel lachen. Also es war echt, es war richtig cool. Und am letzten Tag war ein sonniger Tag, wir haben den letzten Stein drauf gemacht vom Kamin. Naja, und dann sitzen wir so auf dem Dach oben drauf, Sonne scheint, wunderbar alles. Dann fängt er wieder an, von Jesus zu erzählen. Ja, gib doch dein Leben Jesus. Und das kann nur gut werden für dich, er liebt dich und liebt mich. Okay. Naja, okay, komm, wir machen es fest. Es war jetzt weniger aus dem Glauben raus, sondern einfach, vielleicht, dass er einfach jetzt dann auch mal ruhig ist. Ich weiß es nicht, aber ich sag's mal so. Und dann, da hat er für mich gebetet und da habe ich schon eine Heilung erfahren, wo ich heute sagen kann, es ist eine Heilung passiert gewesen, wo ich gedacht habe, es wurde warm, jetzt nicht nur von der Sonne, also von außen, sondern von innen, es wurde warm. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen, was passiert ist, aber es wurde warm und ich konnte es, glaube ich, einfach annehmen, dass er für mich gut gebetet hat. Er hat seine Hand auf mich draufgelegt, jetzt nicht so sanft, richtig, ja, mit Schmackes natürlich, war ja auch Maurer. Ja, und dann haben wir gebetet und der Tag ging zu Ende. Erstmal hat sich nicht wirklich was verändert. Ich habe gedacht, jetzt laufe ich durch das Projekt durch und so alles kein Problem mehr. Ich habe jeden Morgen meine stille Zeit, die Bibel gelesen, gebeten, mehr wie heute. Und habe Stück für Stück, Tag für Tag eine Veränderung gemerkt. Aber ich konnte diese Veränderung nicht annehmen. Ich wollte sie nicht annehmen, ich weiß es nicht. Eben dann kam das Problem mit Tanja, meiner Frau, noch dazu. Und da habe ich gesagt, ich gehe zurück in den Knast. Das war dann im Dezember irgendwann mal. Und da habe ich dann mit meiner da gibt's, man ist immer in so einer Gruppe drin und da ist dann eine Familie für die Gruppe zuständig. Und das ist ja so, also ist so wie Mutter und Vater jetzt, sage ich mal, so Ziehkind war ich von denen. Und die haben zu mir gesagt, jetzt ist Weihnachtszeit, da ist viel Familie und so, gib dir nochmal 2 Wochen Zeit und überleg dir das Ganze mit dem Gefängnis. Ich muss mir nichts überlegen, ich will zurück und so, und da gibt es nichts. Also gut, dann haben sie mich doch überredet gekriegt, ich bin nochmal 2 Wochen geblieben, habe ich die 2 Wochen abgewartet, dann habe ich gesagt, okay, jetzt sind die 2 Wochen vorbei, jetzt gehe ich, habe meine Sachen gepackt, habe einen kleinen Spaziergang noch mit dem Tobias gemacht, durch den Wald, hat mich auch versucht zu überreden, hat nichts gebracht, wollte zurück. Dann hat Steffi zu mir am Abend gesagt, okay, dann rufst du deine Mutter an. Steffi war meine Hausmutter. Jetzt rufst du deine Mutter an und sagst ihr, dass du wieder ins Gefängnis willst. Sag ich, ja, okay, rufe ich sie an. Mama, ich gehe wieder zurück in den Knast. Auf einmal fängt sie an zu heulen, ah, du bist doch alles, was ich habe, du bist mein Stolz. Ich bin dein Stolz, ja, ich, klar. Wo Ewigkeiten im Knast ist, wo dich alleine zurückgelassen hat und weiß ich was. Ja, auf jeden Fall, bla bla bla. Habe ich auch angefangen zu heulen. Habe gesagt, okay, wenn ich dein Stolz bin, dann will ich dich auch stolz machen. Habe es aus erster Linie dann für sie gemacht, dort zu bleiben. Dann habe ich viele Karten gekriegt von den ehrenamtlichen Menschen, ein Buch gekriegt, ich lese es aber nicht. Und dann habe ich eben viele Karten gekriegt, wo einfach menschliche Liebe oder, ja, wie soll man sagen, wo dir gezeigt haben, dass Menschen für dich da sind und dich lieben, also wirklich lieben und dich schätzen lernen und ja, ohne Hintergrundwissen. Die wissen nur, dass ich im Knast war, sie wissen ja nicht, was ich gemacht habe, aber sie zeigen mir trotzdem die Liebe wie fast zu ihrem eigenen Kind und das hat mich ziemlich stark berührt. Und ja, dann bin ich im Seehaus geblieben noch, bis 2006, August. Am 5. August 2006 habe ich mich getauft, in der bewussten Entscheidung, mich zu Jesus zu bekehren, mich auf Jesus Seite zu stellen, der geistlichen Welt zu zeigen, ich gehöre zu Jesus, der menschlichen Welt zu zeigen, ich gehöre zu Jesus. Und eben und das, ein Grund damit war, warum ich mich taufen lassen habe, war eben die Liebe, wo ich von den Menschen, wo mir fremd sind, wo ich von Menschen bekommen habe, wo mir fremd sind, die Liebe, das war ein Grund, warum ich mich für Gott entschieden habe. Nicht, das waren Menschen, wo für Gott gewirkt haben. Das kann ich heute so sagen, vor 5 Jahren hätte ich das nicht so sagen können wie jetzt. Nicht, da habe ich das noch nicht so gewusst, dass Menschen durch Gott wirken können. Da war mein Wissen noch lange nicht so wie heute. Und heute ist noch lange nicht so wie in 10 Jahren. Und von dem her kann man rückwirkend ziemlich viel sagen. Eben. Und dann hatte ich einen Arbeitsunfall, war 2 Tage im Koma, habe dort auch ziemlich stark Gottes Gegenwart gespürt. Das war ein Grund. Und durch das Bibellesen und durch die Gottesdienstbesuche habe ich auch Gott öfters erlebt. Zum Beispiel beim illegalen Rauchen zum Beispiel. Aber ist mir mal die Luft stecken geblieben hier, so beim Rauchen, so ganz schnell eine Zigarette rauchen, ganz heimlich, ist mir die Luft stecken geblieben. Ich bin gleich zu meiner Hausmutter gegangen, sorry, ich habe geraucht, habe gleich aufgedeckt, nicht. Ich habe 2 Züge von der Zigarette genommen und weggeschmissen. Also das war so, da habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist in mir wirkt, dass mein Gewissen, wo der Heilige Geist reinwirkt in das Gewissen. Ja, genau. So, jetzt habe ich den Faden verloren natürlich. Genau, eben war ich 2006 habe ich mich deswegen taufen lassen, durch die ganzen Erfahrungen, wo ich im Seehaus gemacht habe, die Ehrenamtlichen und die Mitarbeiter vom Seehaus in mir, oder wie sie ein Licht für mich waren, konnte ich hoffentlich euch da ein bisschen sagen. Eben 2006 bin ich entlassen worden, 10. August. 5 Tage vor meiner Entlassung wurde ich getauft. Am 10. August habe ich die Beziehung dann mit der Tanja angefangen. Puh. Was doch nicht, was in der Freiheit doch nicht viel leichter war, sage ich mal, eine Beziehung zu starten, im christlichen Sinne eine Beziehung zu starten. Nee, das habe ich davor auch nicht gekannt. Das heißt, mit ja, wie ich die Frau liebe und was zu der Liebe gehört und was vor der Heirat ist und was nach der Heirat ist, also was so alles dazu gehört halt. Ihr wisst, von was ich rede. eben, das war nicht alles einfach. Und auch draußen habe ich ziemlich ziemlich schwere Probleme. Und zwar mein Leben zu führen als Christ war ziemlich schwer, weil es war eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft. Ich bin zu 2 Mitarbeitern gezogen vom Seehaus. Es war ziemlich schwer, irgendwie in einer christlichen Gemeinschaft reinzukommen. Man hat sich fremd gefühlt. Man hat das Leben ja, was ich davor gelebt habe, mein ganzes Leben gelebt. Das sind Angewohnheiten, wo man nicht einfach über Bord schmeißen kann. Eben, und so hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Und nach 4 Monaten habe ich gedacht, ach, das ist nicht mein Leben, das geht nicht, das bin ich nicht. Dann bin ich zurück nach Mannheim zum Freund und habe zudem eben, habe wieder Drogen genommen, habe eine Woche lang richtig die Sau rausgelassen, könnte man so sagen. Meine Hausmutter und mein Hausvater haben mich angerufen auf mein Handy und haben gesagt, hey, komm doch zu uns, nach zum Bodensee. Die haben aufgehört im Seehaus und sind zum Bodensee gezogen. Komm, hier kannst du neu anfangen und alles. Und die haben nicht losgelassen eben bei mir. Und ja, und dann nach der Woche, morgens um 4 Uhr nach der Disco, total betrunken, rufe ich die an, sage ich, okay, ich komme. Also Zug rein, zack, Bodensee. Hab dort, sage ich mal, ein neues Leben angefangen. Ich wohne jetzt am Bodensee. Hab Tanja, meine Frau, geheiratet vor 3 Jahren. Wir haben 2 Kinder zusammen. Ich bin angestellter Landwirt. Also ausgebildeter angestellter Landwirt. Irgendwie so. Ja, wir haben jetzt seit 4 Monaten, seit 5 Monaten einen ehemaligen Jugendlichen aus dem Seehaus bei uns wohnen, als Nachsorge. Wir haben unser Leben geöffnet, um anderen Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, sie zu unterstützen. Meine Frau ist als Sozialpädagogin im Seehaus gelernt. Ich bin Knasti, Ex-Knasti. Habe so viel Erfahrung. Ich merke aber, es ist schwieriger, wie ich gedacht habe, einen Jugendlichen auf der richtigen Spur, auf die richtige Spur zu bringen, ohne selbst zu ertappen, wo man selber noch dran ist oder was man machen muss, wo man noch lernen muss, wo man Vergebung braucht, wo man Heilung braucht. Also mein Prozess geht noch wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Aber in einem hörenden Gebet habe ich gesehen, dass ich aus dem Schwarzen, aus der Dunkelheit, wird Licht oder wird es hell, wenn man viel Zeit mit Gott verbringt. Genau, und so ist dann auch die Berufung, unsere Berufung, also als Familie, den Jugendlichen weiterzuhelfen. Mit Gottes Hilfe. Es kam eine ausstreckende Hand zu uns in dem hörenden Gebet und es hat Unterstützung gebracht, einfach die Hand. Es war nur eine Hand. Sie hat Unterstützung gebracht und von dem her glaube ich an Gott und glaube ich, dass er hilft und mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Ich danke.
Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel. Und da sieht man, es lohnt sich. Du hast es nicht immer einfach gehabt im Seehaus. Für uns war es manchmal auch schwierig. Aber es lohnt sich. Für dich hat es sich gelohnt. Und jetzt gibst du die Liebe weiter an andere und gibst anderen das weiter. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich wollte noch die Johanna bitten, die war auch ein Jahr bei uns, dass sie berichtet aus ihrer Zeit. Wir haben allerdings nicht mehr viel Zeit.
Ja, also. Genau, ich habe 2009 Abi gemacht und ich wusste schon, okay, ich will auf jeden Fall danach ein Jahr meines Lebens einsetzen. Und ich hatte einfach schon immer voll das Herz für Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und dann habe ich vom Seehaus gehört und habe gedacht, boah, da will ich hin. Und ich habe das eigentlich auch nicht großartig geprüft oder gebetet, sondern ich wollte da einfach hin. Und ich habe mir gedacht, go until you get a no. Und so hat es dann auch geklappt. Es war mega das Abenteuer und mit vielen Herausforderungen verbunden. Ich habe echt Tür an Tür mit den Jugendlichen gewohnt, war teilweise sogar jünger wie die. Und ich würde sagen, ich glaube, es gab in meinem Leben kein Jahr, das mir so viel Freude bereitet hat und mich gleichzeitig so herausgefordert hat. Ich habe mega viel über mich selber gelernt, Stärken, Schwächen. Ich habe gelernt, dass man Leuten auf Augenhöhe begegnen muss. Und dass nur, wenn man echt Vertrauen aufbaut und eine Beziehung aufbaut, dass es dann möglich ist, Gottes Liebe an sie weiterzugeben. Und ja, nach dem Jahr hat es mich dann nach Afrika gezogen und auch dort bin ich im Knast wieder gelandet. Ich war da auf Madagaskar und konnte mit Spenden vom Seehaus verschiedene Projekte dort unterstützen. Wir haben in Gefängnissen Wasseranlagen gebaut, wir haben gekocht, wir haben in einem Jugendgefängnis Fußball Tore gekauft, mit den Jungs Fußball gespielt und was mich mega berührt hat, wirklich im Gefängnis, ich habe noch nie so eine Offenheit für Gottes Liebe gespürt. Die Leute, die dürsten danach und wirklich, Gott öffnet Türen. Ich war in verschiedenen Hochsicherheitstrakten, ich konnte vor Tausenden von Gefangenen sprechen, manchmal hatte ich auch ein bisschen Bammel, weil dort eben ziemlich wenig Beamte sind, aber nee, ich bin da hingegangen und ich habe gesagt, Leute, ich komme aus Deutschland und ich komme, um euch zu sagen, Gott liebt euch, Gott sieht euch, Gott hat euch nicht vergessen, auch wenn ihr im Gefängnis seid und es gibt Vergebung. Und die Leute, da sind Tränen geflossen und es war eine Offenheit für Gott da. Und ich habe nur gedacht, boah, wir müssen alle ins Gefängnis. Das ist doch so cool, wenn die Leute dort von Gott erfahren, genau. Und ich will euch einfach ermutigen, schaut selber in euer Herz rein, wo ist eine Leidenschaft bei euch, wofür brennt euer Herz, weil ich glaube, das kann Gott voll benutzen und es lohnt sich, sich einzusetzen für eine gerechtere Gesellschaft, an die Orte zu gehen, wo es dunkel ist und Gottes Licht dahin zu bringen. Also genau, ich möchte euch voll ermutigen und ich kann nur aus meinem eigenen Leben sagen, ich habe so viel gelernt und Gott öffnet Türen und er war immer an meiner Seite, auch wenn es manchmal mega herausfordernd war. Danke.
Also mein Name ist Tobias Hauber, ich mache momentan mein FSJ im Seehaus, bin jetzt seit 4 Monaten dort. Meine Aufgaben dort sind eigentlich die von normalen FSJ, sage ich mal, also tagsüber helfe ich dem Hausmeister oder bin halt beim Sport mit den Jungs dabei. Wo es dann ein bisschen, also eigen wird, sage ich mal, ist in meiner Lebenssituation. Ich lebe mit den Jungs auf der WG, teile mir mit denen ein Zimmer. Das heißt, ich bin eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei den Jungs, lebe mit denen und lebe denen eben praktisch Christsein vor. Das ist für die Jungs, finde ich, eine sehr wertvolle Erfahrung, dass sie eben sehen, dass jemand, der... Ich bin teilweise auch jünger als die Jungs, also auf unserer WG bin ich, glaube ich, der zweitjüngste von 4 Jungs, also mich eingeschlossen. Und die Jungs, dass die Jungs einfach sehen, dass jemand in ihrem Alter einfach komplett anders lebt als sie. Einfach, dass man durch Jesus einfach auch, schon mit 19 Jahren, so wie ich jetzt alt bin, einfach komplett anders leben kann. Das ist eine Erfahrung, die ich den Jungs unbedingt weitergeben wollte. Und wie die Johanna gesagt hat, das ist ein Jahr, das einem unglaublich viel Freude bereitet, aber das auch unglaublich viel einem abverlangt. Also es ist jetzt nie so, dass ich mich dort irgendwie langweile oder dass ich mich frage, warum ich jetzt dort bin. Ich habe immer was zu tun und es macht mir bei allem, was ich tue, weiß ich einfach, ich bin am richtigen Ort, weil es für die Jungs unglaublich wichtig ist, dass man ihnen hilft und dass man für sie da ist und dass man ihnen diese Liebe einfach vermittelt, die Gott für sie hat, weil die haben sie einfach davor nicht gespürt. Und da kann ich nur jeden dazu ermutigen, so ein FSJ zu machen, weil das ist einfach super, ob das jetzt im Seehaus ist oder in einem anderen christlichen Werk. Das ist einfach eine super Erfahrung für einen selber und auch für die Menschen, denen man dort dient. Dankeschön.
Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Das ist der Auftrag an uns alle. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben aus dem Seehaus einige Möglichkeiten gehört, als Ehrenamtlicher, als Pate ein FSJ zu machen, für die Jungs zu beten, Freizeitgruppen im Gefängnis, aber natürlich nicht nur im Seehaus gibt es die Möglichkeit. Es gibt auch die Gefährdung im Scheideweg. Wenn für euch vielleicht kurz jemand in zwei Sätzen die Gefährdenhilfe vorstellen kann. Aber dort gibt es die Möglichkeit, sich einzusetzen. Schwarze Kreuz gibt es viele Organisationen, die sich im Gefängnis einsetzen. Und so gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, das ist jetzt ganz spontan. Ich mache es auch ganz kurz. Wir kommen aus dem Hückeswagener Raum bei Köln, Wuppertal, aus der Gegend. Wir gehen auch in die Gefängnisse, in Seelsorgekontaktgruppen und bringen da das Evangelium weiter, bieten Freundschaften im Gefängnis an und laden auch gefährdete junge Menschen und ehemalige Gefangene in Wohngemeinschaften bei uns in Hückeswagen ein und haben das ähnliche Modell, dass wir mit Familien zusammen leben.
Wir haben es von Ihnen abgeguckt.
Und Sie haben auch natürlich da was noch ganz anders hinterstecken. Wir sind kein erweitertes Gefängnis oder Vollzug in freien Formen. Und leben das auch so, dass Sie Jesus Christus kennen sollen und auch eine ganzheitliche Lebensveränderung.
Ja, danke schön. Also hier findet ihr auch Infomaterialien von der Gefährdetenhilfe, vom Schwarzen Kreuz, von uns und Gefährdetenhilfe und wir haben auch einen Stand drüben, könnt euch weiter informieren. Wichtig ist, dass jeder sich überlegt, wo ist mein Auftrag? Und ich will nochmal den Vers aus Matthäus 25 zitieren. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zum Trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und das ist ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Aber nicht nur an jeden Einzelnen, es ist auch an unsere Gemeinden. Wir sind als Gemeinden, als Christen, als Einzelne berufen, zu den Gefangenen zu gehen, zu den Obdachlosen, zu den Ausländern, zu den Randgruppen. Und wir als Christen sind dazu berufen, die Gesellschaft zu verändern. Und wir sind dazu berufen, die Liebe Gottes in die Welt reinzutragen, sei es im Inland, sei es im Ausland. Das ist unser Auftrag und dazu braucht man keinen Brief vom Himmel. Ich bin sehr dankbar, ich hatte ein Berufungserlebnis, aber das ist gar nicht notwendig. Wir alle sind berufen. Die Berufung haben wir schwarz auf weiß. Da braucht man keinen Briefle, sondern wir wissen unsere Berufung. Und da möchte ich euch alle dazu ermutigen, guckt, wo ihr euch mit euren Gaben, mit euren Fähigkeiten einbringen könnt. Wie könnt ihr die Liebe Gottes weitergeben an Leute, die Jesus nicht kennen, an Randgruppen im Ausland, im Inland. Es gibt genügend Möglichkeiten. Von dem her, packt's an.